Einen guten Morgen euch allen. Herzlichen Dank für die Einladung, heute Morgen mit euch das Evangelium zu teilen. Und ich habe das ganze Evangelium hier mitgebracht auf einem Teller aus England. Und jetzt könnt ihr sehen, was das Thema ist. Abi, sagst du das jetzt gerade im ersten PowerPoint einzeige? Vergiss mich nicht. Auf Englisch, forget me not, forget me not. Hier ist ein Teller und das sind lauter vergiss mein nicht drauf. Ja? Alles vergiss mein nicht. Und es kommt von der Firma in England mit dem Namen forget me not, forget me not. Also, damit wir so ein Bild vor uns haben, will ich jetzt heute Morgen etwas sagen über das Evangelium und über das Thema vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, forget me not. Das zieht sich durch den ganzen Input, den ich jetzt heute Morgen mache. Ja, ich tue ja immer am Anfang kurz noch auch wieder mein Gebet beten. Wir haben ja schon genug gebetet, aber vielleicht ist es noch hilfreich für mich selber. Ich singe da meinen Vers, der lautet: Fülle mich früh mit deinem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns früh mit deinem Leben, fülle du uns mit dir. Herr, tue unsere Ohren auf, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Fülle uns früh mit deinem Lebenswasser, fülle uns früh mit deiner Gnade, fülle uns früh mit dir. Amen. Also, forget me not, vergiss mich nicht. Alles, was das Evangelium ist, ist hier präsentiert auf diesem Teller. Und es fing damit an, dass wir jetzt eine schöne Karte sehen, wo Abisag jetzt zeigt. Und zwar ist das die Weltkarte, wo alle Religionen drauf sind. Nun ist das relativ klein, kann man vielleicht nicht alles so sehen, aber damit man es auch hinter sehen kann, lese ich euch hier vor. Da heißt es also, zur Weltkarte. Ja, da sehen wir also die Zahl der verschiedenen Religionen, der Hindus, der Buddhisten, Islam, Juden und so weiter. Und da sehen wir auch, wie viele Prozente sie ausmachen. Ich tue sofort aufs Wesentliche Hinweise, oben rechts das Blaue. Das zeigt, dass die Christen 33% der Weltbevölkerung ausmachen. 33% der Weltbevölkerung sind Christen. Und also die Christen sind in den Religionen die größte Religionsgruppe. Und dann kommen die Hindus und dann kommen die Buddhisten und dann kommen irgendwo auch die Moslems. Also das sollte man so ein bisschen vor unsere Augen haben, dass es sehr viele Religionen gibt, die in irgendeiner Weise Menschen in die Verbindung mit Gott bringen wollen, auf diese oder jene Weise. Ich erwähne jetzt einmal nur zur Erinnerung, weil ich denke, vor manchen Jahren habe ich das sicher auch einmal gesagt, als ich regelmäßig in Indien war, dass der Hinduismus, der hat 4 Wege der Erlösung. 4 Wege des Heils, auf denen die Menschen versuchen, zu Gott zu kommen. Das ist der Weg der Werke, das ist das Karma Marga. Dann gibt es die Wege der Tempelbesuche, die Pilgerfahrten, die man macht. Das ist das Yoga Marga. Dann gibt es die Bhakti Marga. Und das Bhakti Marga ist, wenn man sich konzentriert auf einen der Millionen von Göttern. Man darf ja nicht vergessen, dass sie eine riesige Auswahl von Göttern haben. Und dann entscheidet sich mal eine Familie und sagt, wir wollen diesem einen speziellen Gott besondere Ehre geben. Und dann gibt es noch eine 4. Methode, wie man sich diesem Gott nähern kann. Und so gibt es eine ganze Anzahl, Kombinationen, Jnana Marga. Das ist der 4. Weg. Das ist der Weg vom Wissen, das Wissen vom Erkennen und Nachdenker, Philosophie, das sind die Leute, die dann die Studierenden sind, die dann da zur Universität gehen und dann auch ihre Ashrams haben, wo sie dann auch lehren. Da gibt es ja die Bhagavad Gita als das Hauptbuch der Hindus und da wird dann auch über das Denken, über das Nachdenken, über Philosophie tut man sich Gott nähern. Immer ist man ungewiss, ob man irgendwann einen dieser Götter wirklich kontaktiert. Also ich muss es so sagen, deswegen hat man so verschiedene Wege, weil irgendwann hat man dann das Gefühl, okay, jetzt haben wir einen dieser Götter irgendwie getroffen und begegnen wir ihm. Und, aber die Werke sind immer das Entscheidende. Es ist so, dass das eine ganz klare, keine Erlösungsreligion ist, wo das etwas gegeben wird, sondern man muss es selber machen. Man muss immer aktiv sein, muss immer schaffen. Kommen wir zu den Buddhisten, der ist ganz ähnlich. Da gibt es dann die, ich habe mir es extra nochmal aufgeschrieben, damit das nicht viel Zeit nimmt, da gibt es ja diese vier berühmten edlen Wahrheiten, die man beachten muss. Die vier edlen Wahrheiten, es geht ja immer ums Leiden in der Welt. Wie werden wir mit dem Leiden in der Welt fertig? Da ist einmal, was ist das Leiden? Wie entsteht das Leiden? Wie kann das Leiden überwunden werden? Und auf welchem Weg soll das erreicht werden? Und dann kommt dieser berühmte achtfache Pfad im Buddhismus, wo dann sagt, zum Beispiel, ich tue nicht alle aufzählen, aber ich will einfach zeigen, wie der Mensch versucht, irgendwie mit Gott in Beziehung zu treten, irgendwie mit Gott in Frieden zu kommen. Und dann heißt es auf der einen Seite das Nirvana, in das man völlig eingeht, aber das klappt meistens ja doch nicht. Oder im Hinduismus ist es Moksha, das ist die Erlösung, wo man versucht, wirklich aufzugehen im Brahma. Und die achtfache Pfad, rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Das ist die Spiritualität der Buddhisten. Das muss man alles pflegen, aber hat wenig Aussicht, dass irgendwie man wirklich dann zur Erlösung kommt, dass man dann wirklich das Heil findet. Das wollte ich doch einmal am Anfang sagen. Und da denke ich, das muss man ernst nehmen. Und wir haben auch unter uns in der Schweiz, die Religion, wo die Vertreter da sind. Auch der Islam hat seinen Weg, wie er durch den Gehorsam versucht, schlussendlich einmal das Erbarmen Gottes zu gewinnen. Und das kann man alles ja noch näher studieren. Also das wollte ich mal am Anfang zur Erinnerung sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn das jetzt mit uns als Christen? Unterscheiden wir uns? Gibt es Ähnlichkeiten, Verwandtschaften? Gibt es Parallele? Und in diesem Zusammenhang zeigt uns jetzt Abhisak ein Video. Ich hatte die große Freude, zweimal Adonija zu hören in ihrem Programm, nämlich Maria Magdalena. Vielleicht ist jemand da, wo das auch gesehen hat. Ich liebe sowas, vor allen Dingen, weil auch unsere Großkinder da als dabei sind. Jetzt gestern war eines dabei und hat mit einer großen Freude gesungen. Man hat schon allein viel Gewinn gehabt, wenn man nur auf die Fiona gesehen hat, weil die so eine Freude ausgestrahlt hat. Und die haben das viermal ausgeführt. 1,5 Stunden. Eine unglaubliche Leistung. Und da hat mich also die Szene, wo Jesus das Kreuz trägt. Und die Szene möchte ich euch gern vorspielen, weil damit lasse ich die Katze aus dem Sack, nämlich uns, wir haben keine Wege zur Erlösung, sondern wir haben einen Weg und der ist Christus selber. Nicht einer, der uns jetzt das weiß, das weiß, das weiß, sondern er ist in Person. Die Erlösung ist uns ja nicht unbekannt, aber ich möchte es ein bisschen entfalten. Jedenfalls, jetzt versuchen wir mal, hoffen wir, dass man das sehen kann. Abhisak wird jetzt dieses Video einschalten. aus Liebe. So hört diese Szene auf. Er gibt sein Leben für dich und für mich. Nur aus Liebe. Das Stichwort ist die Liebe. Ist uns ja nicht unbekannt. Das kommt in all den Religionen überhaupt nicht vor. Nur aus Liebe gibt er sein Leben für dich und für mich. Das ist eigentlich das reinste Evangelium, das hier von dieser Botschaft kommt. Es ist ja so nebenbei so etwas Gewaltiges und Großartiges und ein Grund großer Dankbarkeit. Man muss sich mal vorstellen, 1000 junge Menschen, Teenageralter, haben ein Lager, wo sie am Sonntag oder Samstag zusammenkommen und ab Mittwoch haben die 4 solche Konzerte. Größtenteils sehr gut besucht. Die singen sich ja das Evangelium in ihr Herz hinein. Und wir haben gestern, meine Frau und ich, haben gesagt, wir müssen noch mal gehen. Das ist sowas beeindruckend. Es gibt nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was hier, wie hier das Evangelium verkündigt wird durch die Geschichte von Maria Magdalena. Und das ist so etwas wie eine Hauptszene, nämlich aus Liebe. Er gibt sein Leben für dich und für mich. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen entfalten. Und zwar, indem wir jetzt einen Text uns anschauen, wo von dieser Liebe die Rede ist. Wir waren ja in Moscha vor 1-2 Wochen, eine Woche lang, und haben den Epheserbrief miteinander etwas angeschaut. Und es gab das sogenannte Impulse aus dem Epheserbrief. Und es sind jetzt heute, wenn ich das recht überblicke, 2 liebe Schwester und Bruder, Brüder, Bruder und Schwestern unter uns, die da teilgenommen haben. Nein, sogar meine Frau natürlich, ich auch noch. Jedenfalls, wir hatten eine ganz segensreiche Zeit und wir sind sehr beschenkt worden in dieser eine Woche durch die Impulse vom Epheserbrief. Ich will jetzt eine Stelle aus dem Epheserbrief euch zeigen, wo jetzt von dieser grenzenlose, unfassbaren Liebe die Rede ist. Ich hoffe, man kann es gut lesen. Ich tue es jetzt da ablesen, damit ich keinen Fehler mache. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gäbe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dieser Teil, wo jetzt kommt, ist mir wichtig. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnsitz nehme, wodurch ihr in seiner Liebe eingewurzelt und mit einem Fundament versehen seid, damit ihr imstande seid, zusammen mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und so zu erfahren, die das Erkennen übersteigende Liebe Christi, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle, die Gott selber ist, in euch aufgenommen habt. Das sind so gewaltige Worte, ich muss gerade der zweite Teil nochmal lesen. Da möchten wir versuchen, das ein bisschen aufzunehmen und ich ein paar Sachen dazu sage. Damit ihr dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnsitz nehme. Wir unterstreichen das durch den Glauben, wodurch ihr in seiner Liebe eingewurzelt und mit einem Fundament versehen seid. Und jetzt wird die Liebe dann näher beschrieben, damit ihr imstande seid, zusammen mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Jetzt kommen diese 4 Dimensionen, damit die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und so zu erfahren, die das erkennen, übersteigende Liebe Christi und so weiter, damit die erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die Gott selber ist. Paulus spricht hier von 4 Dimensionen der Liebe. 4 Dimensionen, und er spricht von der, hier haben wir es ja, von der Breite, von der Länge, von der Höhe und von der Tiefe. Nach eingehendem Studium meinerseits sage ich in aller Bescheidenheit, und ich stehe nicht allein da, ich habe sogar meine Zusammenfassung aller Auslegungen, habe ich noch gestern schnell nachkontrolliert, damit ich euch keine falsche Lehre bringe. Die Breite steht für die gesamte Menschheit. Eine Liebe, die die ganze Menschheit umfasst. Die Länge bedeutet die Ewigkeit, die Zeit, von Anfang bis zum Ende, vom Zeitpunkt meiner Geburt bis zum Zeitpunkt meines Todes, vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt. Die Höhe bezeichnet die Höhe in die Himmel hinein, bis zum Throne Gottes, über den Thron Gottes. Die Liebe ist so gewaltig, dass sie das ganze Universum erfüllt. Und bei der Tiefe, da geht es, dass Christus sogar in den Abgrund gegangen ist. Er ist zu den Toten gegangen, hat dort das Evangelium von der Liebe Christi erfüllt, verkündigt. Es ist unvorstellbar, genau wie Paulus sagt. Es ist eine Liebe, die alle Erkenntnis, auch alle Erkenntnis aller Heiligen, aller Gläubigen, völlig übersteigt und jenseits von unserer Vorstellungskraft ist. Mir ist schon das Bild gekommen. Meine Frau und ich gehen immer wieder gelegentlich in unseren Park. Wir haben nämlich einen wunderbaren Park, der sehr lohnenswert ist zu besuchen. Ich sage unseren Park, er gehört uns schon nicht, aber wenn man immer hingeht, ist es unser Park. Ja, unser Park, da können wir uns erholen. Und der Park heißt Bali. Der heißt Bali Park. Und im Bali Park, da kann man auf die Aris schauen. Das ist ja wunderbar. Und was sehe ich da gelegentlich? Da sehen wir gelegentlich, wie die Schwäne fliegen. Das ist ein beeindruckender Anblick, wenn man die Schwäne fliegen sieht. So. Und wenn sie tief fliegen, dann berühren sie die Spitze des Wassers. Ganz schnell, ganz ein bisschen, ganzes bisschen. Ich möchte das Bild wirklich zentral stellen. Genau so ist das mit der Liebe Christi. Wir können nur die Oberfläche des Meeres der Liebe Christi erfassen. Mit all unseren Fähigkeiten, mit all unserem Studium, mit all unseren Erfahrungen können wir nie die ganze Tiefe, die ganze Höhe, die Breite erfassen. Es ist wie beim Schwan, wo nur ein bisschen die Oberfläche berühren kann. Und wir wissen, das ist eine unendliche Tiefe der Liebe Christi. Die unendliche Tiefe. Und diese Liebe ist die Erlösung für die Menschheit. Das ist die Botschaft vom Neuen Testament, die Paulus hier aufbringt. Es ist ganz wichtig, dass Paulus hier etwas sagt, wo abgedeckt ist vom Neuen Testament. Also diese Breite, diese Tiefe, Höhe und so weiter, das ist nicht etwas in Gedanken von Paulus, sondern er versucht hier etwas in Worte zu fassen, die eigentlich nicht in Worte zu fassen sind, weil sie auch das Erkenntnis total übersteigt, total übersteigt. Und so denke ich, wollen wir mal fragen, ob das wirklich von Christus her abgedeckt ist. Können wir etwas von der unbeschreibbaren Liebe, können wir etwas von der unfassbaren, der unergründliche Liebe dieses Christus, können wir das irgendwo aufgrund der Evangelien fassen? Und ich habe mir Gedanken gemacht, ob wir Beispiele finden, wo diese unergründliche, unfassbare, unbeschreibbare Liebe irgendwie zum Ausdruck kommt. Da müsst ihr jetzt mit mir gehen. Ich möchte Spuren suchen. Ich gehe auf die Spurensuche. Ich bin so etwas wie ein Pfadfinder. Wir haben den Urwald der Religionen, so müsst ihr euch vorstellen, wir haben den Urwald der Religionen und wir wollen die Spur finden, wir wollen die Pfade finden, wie man zu Gott ins Himmelreich kommt. Das ist mein Bild. Spuren möchte ich aufzeigen. Und ich erwähne nur 3 oder 4 Spuren und zwar ganz bewusst nur Worte Jesu. Ich bin in meinem Alter jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich alles, nicht so ganz radikal, aber so ein bisschen radikal, alles von Jesus her ableite. Also auch das, was der Paulus schreibt, aber er ist ein großer Mann, aber ich gebe Jesus wirklich die Ehre. Ich bin tief überzeugt, dass er die Offenbarung dieses Gottes ist. Und er hat ihn als den Vater offenbart. Und er hat als den Vater voller Liebe offenbart. Und so möchte ich jetzt mit euch, geht mit mir, solche Spuren suchen. Ich habe jetzt kein Tafel oder schreibt das auf. Ihr müsst also einfach zuhören und vielleicht hier und da mal euch was merken. Nochmal, dass klar ist, wir wollen Spuren entdecken, die Jesus hinterlassen hat, die aufzeigen, dass die Liebe Gottes über alles verstehe und über alle Erwartungen und jenseits aller Erlösungswege der Religion zum Ziel führt. Jetzt habe ich es gesagt. Wir wollen solche Spuren finden, wo alle diese Wege, die ich vorher erwähnt habe, total in der Schatten stellen. und sage, das gibt es nirgendwo in den Religionen. Und ich habe nur drei Religionen erwähnt. Es gibt noch viele andere Religionen. So sehe ich das als ein Dickicht von Religionen, wo alle Menschen versuchen, irgendwie Gott zu erwischen, Gott zu kontaktieren. Mir ist das, ich tue jetzt nicht groß erzählen, aber das ist mir unbeschreiblich, wie ich einmal selber in einem Tempel war, das habe ich sicher mal erwähnt, und da werden vielleicht 20, 30 Götter angebetet, unterirdisch, unterirdisch, wahnsinnig warm. Und dann stellten sie noch Jesus hin, weil sie sagten, wer weiß, auf einmal töpfen wir einen Gott, der wirklich lebt. Und die anderen werden alle zitiert, 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 ein Gott nach dem anderen, unter den Millionen. Man wird dann spezialisiert. Der Guru hat die Aufgabe, die Götter vorzustellen, sie zu verehren, ihnen Opfer zu bringen, in der Hoffnung, dass dieser Gott reagiert, dass dieser Gott etwas Gutes tut in ihrem Leben. Immer geht es darum. Ich will jetzt dieses Zitat von Paulus, will ich jetzt ernst nehmen und will sagen, ist diese unergründliche Tiefe der Liebe Christi als die Erlösung für die Menschheit, kann man die das nachweisen in den Evangelien, die vom Leben, vom Wirken und von der Lehre von Jesus bezeugen. Ja, das ist meine Spur. Dann komme ich auf die erste Spur. Und ich muss euch sagen, das hat mich in besonderer Weise sehr berührt. Hat mich in der Zeit auch jetzt in Moscha und auch nachher, hat mich auch persönlich sehr getroffen und sehr getröstet in einer Weise, wie ich es vorher so eigentlich noch nicht erlebt habe, muss ich sagen. Also es ist auch jetzt ein bisschen persönlich, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ich gehe aus von der allerletzten Szene von Jesus. Und ich bitte euch, auch wenn ihr das schon 10-mal, 20-mal gehört habt, hört es wieder von Neuem. Folgt meiner Spur. Da hängt er am Kreuz und da ist ein Räuber und Mörder. Kakurgos im Griechischen ist beides. Er ist nicht nur ein Räuber, sondern er hat ermordet. Ermordet Räuber. Da hängt er am Kreuz. Was sagt Micha 6, Vers 8? Wir sollen Liebe üben und demütig sein vor Gott. Dann können wir zu Gott kommen. Ich wiederhole, Micha 6, Vers 8 sagt ganz klar, was erwartet Gott von uns? Liebe üben, demütig sein vor Gott. Meine liebe Brüder und Schwestern, dieser Mann hatte auch nicht nur ein bisschen von diesem Liebe üben. Der hat nur Bosheit geübt. Der war ein Bösewicht. Der war ein Mörder. Der war ein Räuber. Ich möchte, dass das in unser Bewusstsein sinkt, was wir hier für ein Beispiel von der Menschheit haben. Und liebe Leute, es berührt mich eben. Der sagt nur, denk an mich. Ich sage, forget me not, vergiss mich nicht. Der könnte ihn ja millionenfach vergessen, wenn er ins Himmelreich geht. Ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden. Es muss euch ein bisschen erschüttern. Das ist doch selbstverständlich, dass Christus, wenn er auf den Thron kommt, in aller Herrlichkeit, dass es so eine kleine, unmögliche Nummer vergisst. Spielt keine Rolle. Hölle, da müsst ihr hin. Ich möchte, dass ihr das mit mir ein bisschen empfindet. Dann sagt dieser Jesus, das ist so eine Spur, wo die unendliche Liebe, die unfassbar ist, uns erlöst. Das sagt er zu diesem Mann und bitte hört es zum ersten Mal. Spielt mir keine Rolle, ob ihr es 100-mal schon gehört habt. Heute hört es zum ersten Mal. Da sagt er zu diesem Mann, ich kann es fast nicht sagen, aber es ist so, wir reden von einer Erlösung, die im Gegenüber zu sämtlichen Religionen steht. Milliarden von Menschen haben haben eine andere Sicht vom Zugang zu Gott. Das geschah in Jerusalem zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und zwar, wo ein Mensch gekreuzigt wurde. Man muss sich das mal überlegen. Und da sagt er zu dem, heute gehe ich mit dir ins Paradies. Heute gehe ich mit dir ins ewige Leben. Der macht ihm das allergrößte Geschenk, was man sich in der Religion überhaupt nicht was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das ist das Nirvana, das ist das Brahman, wo man Millionen von Wiedergeburten braucht, um in die Nähe zu kommen. Bitte, realisiert das. Ich rede nicht, ich will nicht übertreiben. Es gibt fast keine Wiedergeburt im Hinduismus, wo erfolgreich war. Immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer die Schuld abtragen, immer wieder böse Taten kehren, immer wieder muss man abzahlen. Ich möchte, dass ihr erschüttert seid von sowas. Und da kommt dieser Jesus von Nazareth und er sagt, du Bösewicht, du hast mich als 6, Vers 8 überhaupt nicht ausgelebt. Im Gegenteil, du hast nur Böses getan. Du hast ermordet. Du hast bestohlen. Und deshalb hängst du jetzt am Kreuz. Du gehst mit mir heute ins Paradies. Und wisst ihr, was ich jetzt sage? Wisst ihr, was ich jetzt sage? Ich sage es persönlich. Da habe ich ja auch nur Chance. Da habe ich ja auch nur Chance. Wie viel habe ich gezweifelt, ob es reicht? Und wenn ich diese vier Dimensionen der Liebe Christi allein an diesem Schächer ablese, habe ich gesagt, da haben wir eine Chance. Ich denke, es reicht. Allein durch zu sagen, denk an mich. Vergiss mich nicht. Ich habe gestern meiner Frau gesagt, ich vergesse nicht eine kleine, aber mich unvergessliche Szene in der Stadtkirche in Aarau. Da wurde das Abendmahl verteilt. Meine Frau und ich saßen am Rand, außen, rechts außen, nicht im Zentrum. Und dann sind wir vergessen worden. Man hat nicht gemerkt, dass da noch das Ehepaar sitzt. Und da habe ich gedacht, wenn das passieren wird in der Ewigkeit, dass wir übersehen werden, weil wir so klein sind, weil wir so nichts bringen können. Ich will es nicht übertreiben, aber das Bild ist mir gekommen. Denk an mich. Forget me not. Vergiss mich nicht. Und dann schenkt er ihm alles. Und nochmal sage ich es, weil mir es wichtig ist. Das ist für mich eine Spur, die für mich existenziell ist. Dann hat auch der Dieter Kemmler noch eine Chance. Ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Diese vier Dimensionen der Liebe Christi. Ich komme zur zweiten Fußspur. Zweite Fußspur. Wir folgen den Spuren. Können wir nachweisen, dass Christus die übergroße Liebe gerade denen schenkt, die es nicht verdient haben. Wir könnten jetzt sammeln. Du kennst ja auch das Neue Testament, du kennst ja auch die Evangelien. Und da bin ich auf eine wunderbare Stelle. Ich nehme jetzt einen Evangelist nach dem anderen. Das war jetzt beim Lukas. Jetzt gehe ich zum Herrn Matthäus. Und da habe ich eine ganze Ortzahl, aber habe keine Angst, ich habe nur eine ausgewählt. In Matthäus 18, 1 und 2. Da sagen doch seine wohlverdienten Jünger zu Jesus, lieber Meister. Wer ist denn der Größte dann im Himmelreich? Wir haben ja manches geleistet. Was haben wir nicht alles verlassen? Wir sind ja bereits ja wirklich, haben Schwierigkeiten mit den Juden. Ach du liebe Zeit, die hatten ja Probleme. Das kann man alles ausbauen, wenn man will. Aber die hatten wirklich was zu bieten. Die waren das genaue Gegenteil von dem Schalk, von dem Schächer, der da am Kreuz hing. Apostel hat er sie genannt. Apostel hat er sie genannt. Die waren schon ausgegangen, hatten schon verkündigt. Können wir nachweisen. Der historische Jesus hatte Jünger, die bereits zu seiner Zeit ausgezogen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Und da sagen die, also jetzt wollen wir noch einmal die Frage klären, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Cool, wie der Herr Jesus ist, sagt er, so liebe Leute, ich will euch mal was sagen. Aber bitte, hoffentlich kriegt ihr einen Schreck. Wenn ihr euch nicht ändert und umkehrt und wie Kinder, kleine Kinder werdet, kommt ihr nie ins Reich der Himmel. Das ist ein Schock. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Was für ein Schock. Die erreichen nicht das Ziel. Aber der Schächer, der erreicht das Ziel, weil er nur gesagt hat, vergess mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus schenkt ihm das Größte, was er schenken kann. Und wisst ihr, was er in Klammer auch dazu sagt? Das trage nach, weil er es ja öffentlich macht. Der macht es ja öffentlich, das mit dem Schurken. Öffentlich, das hat man ja gehört, hat man ja aufgeschrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, liebe Leute, als er dann einzieht ins Paradies und die Hunderte und Tausende und Millionen von Engeln, kann ich mir vorstellen, sich so freuen, dass er jetzt kommt. Und da kommt er mit dieser Nummer. Das sage ich, ach du liebe Zeit, was ist denn da passiert? Das muss ein Fehler sein. Was ist da passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Und wisst ihr, was denn Jesus sagt? Das ist der Prototyp. Das ist der Prototyp, wo von jetzt ab alle Menschen ins rechte Himmel kommen. Du musst jetzt nicht ein Mörder werden, du musst nicht ein Räuber werden. Aber es soll heißen, das Vertrauen in Jesus reicht aus. Und dann kann auch Micha 6, Vers 8 kommen. Aber das hat nichts zu tun mit der Rettung. Nochmal, Jesus sagt, das ist der Prototyp. Ich habe die Welt revolutioniert im Blick auf die Religion. Ich komme von Gott und ich weiß, wie Gott denkt. Ich bin von Anfang an, Johannes 17, Vers 24 und 26, ich bin von Anfang an mit Gott verbunden in der Liebe. Und ich bin in die Welt gekommen, um diese Liebe zu verkündigen und zu demonstrieren am Kreuz. Da habe ich die Schuld aller Menschen bezahlt. Also ich bin, wenn ich so fröhlich bin, es freut mich unvorstellbar. Meine Frau kann es bezeugen. Ich raste fast aus, wenn ich sowas überlege von dem Schächer. Ist mir wirklich jetzt so richtig aufgegangen, existenziell. Also, da schon mal Matthäus 18. Ja. Wen haben wir denn noch? Ja. Ich muss nochmal Lukas bringen. Nochmal Lukas, Entschuldigung. Weitere Fußspur. Ich erzähle sie euch. Ich habe den Text aufgeschrieben, aber wollen wir es nicht zeigen. Kann man nachlesen in Lukas 18, ab Vers 9. Er sagt, ich will euch jetzt mal ein Gleichnis bringen, damit ihr wisst, wie das sozusagen tickt im Reich Gottes. Ihr seid ja alle solche religiöse Menschen. Ich will jetzt nichts gegen das Judentum sagen. Aber der wahre Jude ist der Pharisäer. Um das klar zu machen. Wenn man ein rechter Jude sein will, dann musste man dem Pharisäer gleichen. Das ist ganz wichtig. Er war das Paradebeispiel von dem, was ein rechter Jude ist. Als Achtung. So sagt der liebe Leute, ich erzähle euch jetzt mal das Gleichnis. Da ging also ein Pharisäer und ein Zöllner zum Tempel. Die wollten dort Gebet verrichten. Ich sage es mit einem eigenen Worte. Der Pharisäer, man muss es sehen, forsch, aufrecht, den Blick nach oben gewandt, sagt er, ich komme, ich tue vieles für dich. Da kann man es manches ergänzen. Ich faste regelmäßig, ich gebe den Zehnten regelmäßig, ich tue gute Werke, ich bin demütig vor Gott und übe die Liebe übe die Liebe die ganze Zeit. Ihr müsst auf den Höhepunkt warten. Und dann kommt der Zöllner, ein Paradebeispiel von Sünder in der damaligen Zeit. Der wagt nicht einmal den Blick zu erheben. Sagt nur, sei mir Sünder gnädig. Nicht mehr. Lass dir an meiner Gnade Genüge, praktiziert er. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in der totalen Schwachheit zum Höhepunkt. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Und die Übersetzung, wo ihr habt, muss das sagen, sonst ist sie nicht sauber übersetzt. Sie wird nicht manchmal sauber übersetzt. Ich habe alles nachkontrolliert. Ich habe ja, Klammer auf, ich habe ja mit einem glücklichen Mensch von SIL, Summer Institute of Linguistics, das sind die Wycliffe-Leute, die übersetzen ja. Und für die Übersetzer haben sie die Zusammenfassung gemacht von allen Übersetzungen und Auslegungen. Und weil ich einmal für Wycliffe was gemacht habe, in wo? In Yukarumpa. Ha! In Yukarumpa, das ist da in Papua-Neuguinea. Dann konnte ich das von Ihnen kaufen. Das darf nicht in der Markt. Weil wenn man das kaufen würde, würde kein Mensch mehr einen Kommentar kaufen. Und da kann ich dann innerhalb von 2 Minuten kann ich nachkontrollieren, bin ich daneben oder bin ich richtig? Haben Sie es recht übersetzt? Haben Sie es falsch übersetzt? Ist jetzt für mich nicht wichtig, was die da machen, aber ich möchte schauen, wie das gemacht wird. Und die haben das zum großen Teil nicht sauber übersetzt. Und jetzt sage ich, wie es sauber heißen muss. Ich habe es im Kopf, ich habe es im Herz. Dieser Mann ging gerechtfertigt hinab ins Haus, aber jener nicht. Das ist die Rechtfertigung allein aus Gnaden und allein aus sei mir gnädig. Das muss in euer Bewusstsein sinken, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich habe 10 Spuren, aber ich bringe jetzt nur noch eine, weil der Thomas hat mir ein liebes Mail geschrieben. Das will ich ernst nehmen. Ich schau. Na, es macht einmal selber am Sonntagnachmittag diese Aufgabe. Und lest einmal die Evangelien durch auf dieses Thema, es genügt. Und nicht die, die hoch oben sind, sondern ganz unten sind. Das lohnt sich. Ich bin auf mehr als 10 gestoßen. Ich bringe eine andere Spur, die euch sehr bekannt ist, aber die genauso extrem ist. Dafür wurde dann Christus schlussendlich ans Kreuz geschlagen. Da das ganze religiöse System, hat er völlig auf den Kopf gestellt. Alle, die jetzt da sind und das noch nicht gehört haben, mit ihm hat der ganze Tempel-Worship aufgehört. War kein Platz mehr. Keine Tempel in der heutigen Zeit haben noch einen Platz, wenn man diesen Christus vor sich sieht. Die Geschichte ist in Markus 2. Das ist die berühmte Geschichte von dem Gelähmten. Und ich sage es jetzt wieder ganz schlicht. Die wollen ihn einfach zu Jesus bringen. Zu was wollen sie ihn denn zu Jesus bringen? Damit er sie heilt. Oder diesen Gelähmten heilt. Es wurde vorher berichtet, dass alle, die zu ihm kamen, die hat er geheilt. Da haben seine Freunde, vermutlich waren es seine Freunde, die haben gesagt, komm, der ist ja da gerade in Kapernaum, logiert da beim Petrus im Haus und da wollen wir schauen, was passiert. Und da machen die sich an die Arbeit, die haben Vertrauen in diesen Jesus, erkennen in ihm so etwas ganz Besonderes. Wie groß ihr Glaube war, wissen wir nicht. Aber der Mann, der Schächer am Kreuz, wir wissen nicht, wie viel der verstanden hat. Der hat nur gewusst, der hilft mir. Ich bitte ihn, dass er mich nicht vergisst. Und so bringe ich ihn zu Jesus. Ich muss euch die Geschichte jetzt nicht groß entfalten. Aber der Punkt, den ich machen will, ist ja unglaublich. Als er ihren Glauben sah, ihr Vertrauen in ihn, Herr, denk an mich, vergiss mich nicht. Der ging hinab gerechtfertigt. Der Zöllner, jener nicht. Als er ihren Glauben sah, da sagte er zu ihnen, nicht einmal nur zu dem Gelähmten, zu ihnen. Jetzt müssen wir wissen, was er jetzt sagt. Ist das allergrößte Geschenk, das man sich im Judentum überhaupt hat vorstellen können. Und wir haben es heute im Unser Vater drin. Da sagt er zu dem, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, Punkt. Deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, du bist versöhnt mit Gott. Allein aufgrund der Liebe. Vierdimensionale Liebe. Jetzt habe ich es. Die vierdimensionale Liebe. Ich werde ans Kreuz gehen. Und ich werde alle Schuld bezahlen. Und dann reicht es völlig aus, dass auch du sagst, hilf mir. Vergess mich nicht. Forget me not. Denk an mich. Ich komme zum Schluss. Bilanz. Also, es sollte eine ganz große Freude heute in eurem Herzen auslösen. Vielleicht seid ihr so Menschen, so voller Freude, die ihr habt über das, dass ihr Christen seid. Aber wir haben immer wieder auch gehört, dass wir auch in Schwierigkeiten sind. Thomas hat sie erwähnt. Ihr habt von euch zwei wunderbare Wunder berichtet, Roger, wunderbar. Und Abisak. Und ich mache jetzt in Klammer, weil ich sehe, ich habe nur ein, zwei Minuten. Ich tue auch noch ganz ein kleines Wunder. Diese Woche ist ja wirklich lustig, ist so lustig. Wir waren daheim vor 3 Tagen, also ich tue immer Sachen erzählen, wo gerade passiert sind. Daheim und da war eine Diskussion über eine bestimmte Person, die wichtig sein könnte für unser Leben. Wir kennen sie mit Namen, ist sowas wie eine Freundin. Aber wir waren unsicher, ob das, was wir über sie gedacht haben, jetzt die rechte Person ist. Und da bin ich ins TDS runtergelaufen, wie ich das schon viele Jahre mache. Und da laufe ich am Friedhof vorbei. Da ist schon Parkgebühren muss man zahlen. Und es war etwa so um 9, nach 10. Und fröhlich wie ich bin, weil immer beim Friedhof laufe ich fröhlich vorbei, weil ich eine gute Aussicht habe. Und so habe ich dann diese Dame, sie war 46, schaut sie so rum beim Geld reinwerfen, also hatte gar keinen Grund rumzuschauen, aber schaut einfach so rum zu mir, vermutlich weil ich so fröhlich dahergekommen bin. Dann habe ich gesagt, guten Morgen, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ist einfach so, warum auch nicht? Bin weitergelaufen. Plötzlich höre ich Schritte hinter mir. Ich war noch nicht einmal im Zirkel, vorher noch, am Ende vom Friedhof, Mauer. Kommt sie hinterher gesprungen. Entschuldigung, ich möchte Sie auch herzlich grüßen. Das ist ja schon schön, dass Sie so ein freundlicher Mensch sind. Ich habe gesagt, das jetzt also, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist ja noch gar nicht passiert. Ich laufe jetzt 40 Jahre da runter am Friedhof vorbei und denke über Tod und so weiter nach und Sie kommen da und so. Also, da ist sie mit mir ein Stück gelaufen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Das war der Name, über den wir uns unterhalten haben, ob das die rechte Person ist. Dann habe ich gesagt, und woher kennen Sie mich denn? Vor 20, 30 Jahren gab es eine Lourdes-Party. Und da haben wir eine Hand mit dem Spiel gehabt, oder wie man sagt. Ja, da haben wir eine Rolle gespielt. Und das ist also vor 20 Jahren gewesen. Da hat die mich kennengelernt, also nicht einmal persönlich, aber so kennengelernt, dass ich wusste, ich bin der Dieter Kemmler. Dann habe ich gesagt, wo kommen Sie denn her? Dann hat sie also eine Ortschaft gesagt, weit weg von Aarau. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, also sowas glaube ich. Gott hat das so inszeniert, dass nach 20, 25 Jahren eine Dame, die am Friedhof Parkgebühren reinwirft, wo von da und da herkommt, mich ausschaut und ich zu ihr sage, guten Morgen, sie rennt mir nach. Also man kann auch sagen, das ist Zufall, aber das ist sowas von unwahrscheinlich. Und ich denke, das hat Gott organisiert, dass er uns sicher gemacht hat, im Blick auf den einen, die hatte genau den Namen, wo wir miteinander diskutiert haben. So, ich komme zum Schluss, Viertel ab. Am Schluss, Bilanz vom Ganzen. Es gibt ja das berühmte Lied und vielleicht, Thomas, können wir dann das spielen, wenigstens diese Strophe. Ich habe die Strophe, glaube ich, sogar drauf. Schauen wir, ja. Es gibt das wunderbare Lied, großer Gott, wir loben dich. Aus Zeitgründen tun wir nur diese siebte Strophe. Macht euch diese siebte Strophe zu einem Lebenslied und ihr werdet fröhliche Christen sein. Wir können jetzt einfach so singen. Tust du aufhören, weil meine Frau sagt, ich darf nicht mehr aufhören im Singen, weil ich so zittere.
Durch dich steht
das Himmelstor, allen welche glauben offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Halleluja! Halleluja! Amen! Das ist mein Input.